Es ist Mittwoch, der 8. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und wenn das jemand weiß, dann sie. Sie macht es nämlich auch nahezu täglich, zumindest alle 2 Wochen, zusammen mit Kerstin Hermes. Liebe Grüße an dieser Stelle im schönen Morgen auf Radio 1. Und wenn Sie nicht genau wissen, wofür Sie Ihre Gebührengelder zahlen, Radio 1 gehört zum RBB. Aber auch im MDR ist sie im Fernsehen zu sehen. Das heißt, also da können Sie guten Gewissens alles hinüberweisen. Was ich eigentlich sagen wollte ist, guten Morgen, Julia Menger.
Guten Morgen, Micky Beisenherz.
An diesem Feiertag in Berlin, auf dem wir gleich nochmal genauer zu sprechen kommen, zunächst aber... möchte ich dich auf etwas hinweisen. Du hast es als junge Frau sicherlich auch schon mitbekommen, als TikTok-Userin. Es gibt einen TikTok-Trend und der zeigt Menschen, wie sie unter der Dusche stehen und Orangen essen. Und da sage ich natürlich als Gourmet, ja, ticken die nicht mehr richtig, Orangen unter der Dusche. Da geht ja meine ganze Zeit fürs Käsefondue drauf.
Ich habe das auch schon gesehen und hoffe, du kannst mir das erklären. Warum? Weil die stehen ja teilweise angezogen auch unter der Dusche und essen Orangen.
Ja, das machen sie wahrscheinlich nur, weil sie wissen, dass bei TikTok die keuschen Chinesen auch zugucken, um unsere Daten abzusaugen. Ich habe gelesen, das soll etwas damit zu tun haben, weil, sagen wir mal, die dampfende Dusche, also wir duschen ja warm bis heiß, Robert Habeck möge weghören. Und da entwickelt die Orange offensichtlich dann auch nochmal so ein paar Zitrusdüfte. Soll also eine sehr sinnliche Erfahrung sein, die den Genuss der Orange noch appetitlicher macht. Und überdies hat es natürlich auch den Vorteil, wenn du eine Orange unter der Dusche isst, musst du im Nachhinein dir keine Gedanken darüber machen, wie du die Pfoten wieder sauber kriegst, um mal ganz pragmatisch auch zu sein.
Das überzeugt mich. Ich esse Orange nur, wenn meine Mutter mir die schält, weil die achtet darauf, dass das an meine Hände, also dann kommt es nicht an meine Hände, weil Hände sind sehr matschig, wenn man Orangen schält. Ich habe da keinen Bock drauf.
Ja, ja.
Aber unter der Dusche, wo legt man das ab? Schmeißt man den Müll runter? Drückt man den in den Ausguss rein, dass das runtergespült
wird? Mit dem dicken Zeh.
Ich habe sehr viele praktische Fragen und dann habe ich aber auch bei ganz vielen anderen Dingen, wenn ich Pommes esse zum Beispiel, habe ich auch sehr salzige Finger. Soll ich die auch unter der Dusche jetzt essen?
Ich würde dir dringend empfehlen, die Pommes. Auf jeden Fall Pommes, Mayo unter der Dusche. Ich denke, das ist absolut in Ordnung. Ist absolut in Ordnung.
Mache ich ein Video?
Finde ich sehr gut.
Gute Idee.
Bleiben wir dabei.
Ganz weit vorne.
Gerade eben schon erwähnt, an dieser Stelle nochmal besonders gefeiert. Heute ist Internationaler Frauentag und dieser ist in Berlin ein Feiertag, was dir natürlich sehr zu Passe kommt, denn bei Radio 1 machst du deshalb eine Stunde weniger. Ist das schon das Entgegenkommen seitens des Arbeitgebers? Würdigt er auf diese Art und Weise die Frauen oder was bedeutet das?
Das ist ein ganz normales Feiertagsritual bei Radio 1. Die Sendung ist kürzer und dann gibt es den sogenannten Radio Day, also so einen ganzen Tag zu einem Thema. Das ist natürlich morgen das Thema Frauen. Ich arbeite aber beim falschen Sender an diesem Tag, das habe ich schon gesehen. Es gibt Radiosender, die geben ihren Moderatorinnen heute frei.
Ach was?
Radio Potsdam. Radio Potsdam an dieser Stelle, wenn ihr noch jemanden braucht. Ich kann ganz gut gerade ausreden, ich kann Songs aneinander fahren und da würde ich mich bewerben wollen an dieser Stelle, weil die haben frei heute.
Potsdam ist ja, und das ist vermutlich auch der politische Einfluss, Potsdam ist ja der Wohnort von Annalena Baerbock, wenn ich mich nicht irre, und auch unseres Bundeskanzlers Olaf Scholz, des Paritätskanzlers. Das hat wahrscheinlich auch ganz viel damit zu tun, schätze ich mal.
Was hat damit zu tun? Dass Radio Potsdam seine Moderatorin freigibt?
Dass die Frauen da so vergleichsweise
Die feministische Außenpolitik. Strahlt bis zu Radio Potsdam.
Ja, ich denke mal.
Das kann sein. Die Potsdamer sind natürlich wahnsinnig neidisch, weil die haben ja nicht frei. Also Berlin hat ja frei, Berlin hat Feiertag, Brandenburg hat keinen Feiertag. Alle Berliner fahren heute raus nach Brandenburg zum Shoppen oder zum durch den Wald laufen. Die Brandenburger sind wahrscheinlich schon wieder wahnsinnig genervt davon und denken sich, Frauentag, my ass.
Wäre es nicht etwas konsequenter, wenn man zum Beispiel am Frauentag die Frauen einfach nicht, also wenn ich jetzt sage, nicht arbeiten ließe, dann klingt das schon wieder ein bisschen so nach 70er Jahren, wo die Frau den Mann fragen muss.
Wir haben lange dafür gekämpft, Micky.
Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, wollte gerade sagen. Nein, aber wenn die Männer arbeiten würden und zwar an dem Tag umsonst und das Geld quasi den Frauen zugute käme, das wäre doch eigentlich mal ganz schön,
um
auf den Gender Pay Gap hinzuweisen. Es sind ja doch immer noch knapp 20%.
Das fände ich gut. Rufst du Marco Seifert an oder soll ich?
Ja, Marco Seifert. Das ist
schnell noch einspringend für mich.
Wir beide wissen, wie Marco Seifert aussieht. Er wirkt an manchen Tagen so, als würde er hart am Existenzminimum kratzen. Das ist natürlich vielleicht einfach da nicht der richtige Botschafter dafür, muss man auch ganz eindeutig sagen. Ne?
Aber der müsste ja arbeiten, wenn ich nicht arbeiten sollte.
Ja.
Aber das ist vielleicht auch schon wieder zu viel interner. Nee, ich arbeite gerne. Eine Stunde weniger ist gut. Bei vollem Lohnausgleich wäre noch schöner, aber gut. Wir haben noch einen langen Weg vor uns.
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen, jetzt mal ernsthaft betrachtet. Ist denn dieser internationale Frauentag, beziehungsweise auch der Frauentag in Berlin, ist das nicht aber auch wieder exemplarisch für eine Politik, die generell immer schnell dabei ist, Tage auszurufen, eine Rede zu halten, von mir aus auch die Sprache progressiv zu gestalten, dass Frauen nicht nur mitgemeint sind, sondern auch im Fokus der Betrachtung stehen. Nur wenn es dann halt so an die Hard Facts geht, wie zum Beispiel eben die Bezahlung, dass man da sagt, naja Leute, jetzt wollen wir nicht gleich durchdrehen, wir haben euch doch den Frauentag eingerichtet.
Das stimmt. Wenn es nur so wäre, dann wäre das natürlich schrecklich. Ich sehe aber auch schon die ganzen Fortschritte, die es schon auch gibt. Und man muss sagen, im Osten verdienen Frauen nicht weniger als Männer.
Ja, weil im Osten generell 20% weniger verdient wird.
Der ganze Osten verdient weniger als der Westen. Aber was den Unterschied von Frauen und Männern angeht, sind ja Ostfrauen, das weiß man ja, die sind ja sehr viel emanzipierter schon immer gewesen. Es zieht sich bis heute durch. Der Westen arbeitet da zwar ordentlich dagegen, dass sich das vielleicht so wieder angleicht und
wieder
auf das Niveau wieder runtergeholt werden. Aber aktuell verdienen Ostfrauen tatsächlich mehr als ihre Männer. Und das möchte ich, dass das auch so bleibt und dass dann Berlin vielleicht mit so einem Feiertag, Berlin liegt ja im Osten, wissen viele nicht, mit so einem Feiertag dann irgendwie vorangeht und dann ein Zeichen setzt. So würde ich es jetzt mal drehen wollen. Aber ich sehe auch so eine Werbeaktion, wo es dann wieder Blumen gibt für Frauen und Sekt und ein Fotoshooting mit den Freundinnen und so.
Ja,
und
ja.
Also den Sekt nehme ich gerne, aber das geht natürlich irgendwie in die falsche Richtung.
Die Schlagzeile des Tages.
Nord Stream Pipelines. US-Geheimdienste vermuten pro-ukrainische Gruppe hinter Sabotageakt. Das berichtet nicht nur der Deutschlandfunk und die New York Times. Die beruft sich auf US-Beamte und sagt, es gäbe keine Hinweise darauf, dass die mutmaßlichen Täter auf Anweisung des ukrainischen Präsidenten Zelensky oder andere Regierungsmitglieder gehandelt hätten. Auch über die Zusammensetzung der Gruppe sei nichts weiter bekannt, heißt es in dem Bericht weiter. Ja, das ist natürlich insofern interessant, als man ja nun schon seitdem das Ganze Ende September wurden Nord Stream 1 und Nord Stream 2 zerstört und da hat man ja immer gemutmaßt, wer steckt denn dahinter? Das Letzte, was man hörte von Seymour Hersh, dem US-Journalisten, war, dass die USA dahinter stecken würden. Da hat man gesagt, okay. Dann hieß es natürlich zwischenzeitlich sowieso klar, das ist Putin gewesen. Da hatte ich zumindest nicht so ganz verstanden, was er davon hätte haben sollen. Und jetzt heißt es, es sei eine pro-ukrainische Gruppe, was mir durchaus nachvollziehbar erscheint.
Ich musste daran denken, als du mir das Thema geschickt hast, als ich das letzte Mal bei dir zu Gast war, haben wir noch spekuliert, wann dieser Krieg wohl vorbei sein wird. Weißt du das noch? Da waren wir noch ganz jung und naiv und dumm.
Das ist aber auch fast ein Jahr her oder so. Ne?
Und jetzt dreht sich alles in solche Richtungen und nach Logik und was ergibt Sinn, gehe ich da irgendwie schon lange nicht mehr. Also, keine Ahnung. Ich finde es interessant, die Zeit hat ja da auch noch recherchiert. Die sagen ja, da sind irgendwie 6 Leute dabei gewesen. Die sind in einer Yacht von Rostock abgefahren. Wow. Okay.
Ja.
Und was mich freut zum Internationalen Frauentag, bei diesem 6-köpfigen Team war auch eine Frau dabei. Eine Ärztin.
Na, guck. Nämlich.
Es waren Kapitän, 2 Taucher, 2 Taucherassistenten und eine Ärztin. Und die haben dann den Sprengstoff dahin transportiert und platziert. Crazy Geschichte. Hat Manuela Schwesig ein Alibi, ist die Frage.
Das war ehrlicherweise das, was sie mich auch gefragt haben. Und zwar so nach dem Motto, wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie niemand haben. Und ich jag das Ding einfach in die Luft. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
Wenn die sagen, wir brauchen die nicht mehr, dann halt nicht mehr. So eine Trotzreaktion. Aber gut, es ist jetzt auch von False Flag die Rede. Also dass quasi Pro-Ukrainer gar nicht Pro-Ukrainer sind, sondern vielleicht Russen, die sich als Pro-Ukrainer verkleidet haben und dann mit dieser polnischen Firma in Rostock mit der Yacht ablegen. mir explodiert das Hirn bei sowas auch.
Ich hatte mal eine interessante Theorie gehört von einem wirklich, nach allem, was ich beurteilen kann, geistig gesunden Freund von mir. Und der hatte gesagt, es könnte ja durchaus auch sein, dass Putin selber das quasi in die Hände genommen hat und veranlasst hat. Und zwar nicht nach außen hin, sondern nach innen hin, um einer etwaigen, nennen wir es mal wohlwollend, Absetzung zuvorzukommen. Also all die Oligarchen so links und rechts, die denken, wenn Putin nur verschwunden ist, dann könnte hier Nord Stream 1 und 2 dann doch wieder munter weiter betrieben werden. Und dass er proaktiv gesagt hat, ich jag das Ding lieber in die Luft, damit die schon mal nicht glauben, dass es ohne mich dann einfach weiterginge. Fand ich, wenn man so die, also es wurde ja sehr viel Psychoanalyse von Putin betrieben, das fand ich in dieser Konsequenz durchaus nachvollziehbar. Aber andererseits klar, dass natürlich speziell die Ukraine kein Interesse daran hat, dass jemals wieder Nord Stream 1 oder 2 weiter betrieben wird, das erscheint einem natürlich dann auch schlüssig.
Ja, und ganz realistisch brauchen wir die ja eh nicht mehr, die Pipelines. Also ja. In diesem Krieg ist es jetzt auch nicht so die größte Frage, die ich mir stelle, wie jetzt diese Pipelines gesprengt wurden, sondern natürlich, wieso wurde das überhaupt gebaut und wie ist die deutsche Politik da verstrickt und was gibt's da alles noch, was wir nicht wissen? Also ich befürworte jetzt nicht das Sprengen von Pipelines. Ich will ja auch noch an der Ostsee Urlaub machen, aber das, da gibt es so viel mehr Fragen drumherum.
Die gute Tat des Tages.
NTV berichtet, Scholz verspricht Wärmepumpen-Offensive. Und wir sind natürlich mittlerweile so ein bisschen sprachlich auf gewisse Dinge geeicht. Wenn ich lese, Scholz verspricht Wärmepumpen-Offensive, dann ist mein erster Gedanke, wo? Im Donbass? Auf der Krim? Was hat er vor?
Ja, das klingt sehr militaristisch.
Ja, oder? Man ist dann so, denkt so, also ich zitiere aber mal, damit wir jetzt nicht komplett durcheinander kommen. Ein großer Teil der CO2-Emissionen in Deutschland entfällt auf den Wärmesektor. Immer mehr Gas- und Ölheizungen sollen deshalb durch klimafreundliche Varianten ersetzt werden. Im vergangenen Jahr wurden rund 230.000 Wärmepumpen installiert. Bundeskanzler Scholz will diese Zahl bis 2024 mehr als verdoppeln. So, das ist ja eine harte Ansage. Wir wissen ja auch, es gibt ja das sogenannte neue Deutschland-Tempo, was bei der Deutschen Bahn noch nicht so richtig angekommen ist.
In 50 Jahren ist es soweit.
Ja, ist richtig. Da fahren die Bahnen im Deutschlandtakt. 2,70, liebe Grüße. Aber wir werden ein Wärmepumpenland. Deutschland, das Land der Wärmepumpen. Ist doch toll.
Ich denke, wie jeder bei diesem Thema, zuallererst an mich und meine Wohnung und wie die geheizt wird. Und dann frage ich mich, wie das in meinem Leipziger Altbau funktionieren soll. Ohne Gasheizung. Mein Vermieter hat nämlich gerade noch eine neue eingebaut. In weiser Voraussicht wahrscheinlich. So, die ist neu. Die hält jetzt 20 Jahre, meint er. Und dann kann man die ja noch reparieren. Das soll ja alles möglich sein. Und funktioniert das überhaupt in den Städten mit den Wärmepumpen? Oder müssen wir dann alle in den Speckgürtel ziehen und uns so ein Ding vors Haus stellen? Ich kenne das nur von Einfamilienhäusern. Mhm. Aber ich habe gegoogelt, Micky. Und das geht. ExpertInnen sagen, das ist gar kein Problem, gerade bei Altbauten, da kann so eine Wärmepumpe hinten im Hof stehen, kann auch so ein ganzes Mehrfamilienhaus beheizen. Die Frage ist dann nur, wie die Photovoltaik auf dem Dach für den Strom dann mit dem Denkmalschutz vereinbar ist, aber ich bin mir sicher, da sind dran, Habeck und Scholz.
Ich gehe fest davon aus, der von dir bereits angesprochene Robert Habeck hat ja auch gesagt, die Wärmefrage wird keine soziale Frage werden, das verspreche ich. Dem Wirtschaftsminister zufolge werde in Deutschland zu 50% mit Gas und zu 25% mit Öl geheizt. Das könne mit Blick auf die Klimaziele Deutschlands nicht so bleiben. Und das ist klar, denn Robert Habeck war ja bis vor kurzem auch noch Parteivorsitzender der Grünen. Das wird ja gerne dann und wann mal vergessen. Also klar, man hat ja auch noch gewisse Klimaziele. Ist alles gut und richtig und nachvollziehbar, aber natürlich auch eine Kostenfrage, denn so eine Wärmepumpe kostet halt so viel Geld wie ein Mittelklassewagen und dann brauchst du halt nochmal eben auch einen Handwerker, der dir das einbaut. Liebe Grüße auch an den Fachkräftemangel. Mhm. Mein Bruder ist Heizung- und Sanitärinstallateurmeister, der wird's machen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er 230.000 im kommenden Jahr schafft. Er wird's gerne tun, das weiß
ich.
Aber ich weiß nicht, ob er es alleine schaffen wird.
Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht steigen wir in dieses Business mit ein. Ich finde es aber interessant, wie wir da auch gerade so regiert werden. Also wie solche Hiobsbotschaften einfach so kommen. Der Habeck droppt es dann so raus.
Ja.
Alle regen sich auf und dann wird diese Kritik aber auch wieder aufgenommen. Und dann fängt der Scholz oder jemand anders das wieder ein oder Habeck selber. Also irgendwie fast so Basisdemokratie, oder? Jemand sagt, wir machen das jetzt so, dann sagen alle, nein, ich will aber das und wir müssen auf das achten. Und dann,
und das war nur die FDP.
Und dann nehmen die das auf.
Das war nur die FDP.
Ja, also man hat das Gefühl, man ist so richtig live dabei und hat was zu sagen. fühle mich da abgeholt.
Das ist Twitter. Früher hat Merkel hat nach Umfragen regiert, das weiß man ja. Und die aktuelle Bundesregierung regiert nach Twitter. Also das führt natürlich dazu, dass dann Karl Lauterbach während einer Landsendung ein Gesetzesvorhaben zurücknimmt, weil bei Twitter 5 Leute schreiben, du tickst wohl nicht richtig. Und jetzt ist es halt da so, dass man dann halt auch sowas... dann wird sowas ruchbar und dann gibt es ein entsprechendes Feedback. Und dann geht es ja zunächst einmal vor allen Dingen darum, dass man die Leute beruhigt, dass man sagt, Leute, bitte seid versichert, wir lassen euch mit diesem Vorhaben nicht alleine. Und das ist ja zunächst einmal auch gut. Die Frage ist halt nur, wie wird es dann tatsächlich umgesetzt? Also was ist dann das Incentive für die Bevölkerung, dann umzusteigen? Und das ist, wir erinnern uns an das Impfen, wo es irgendwann hieß, gib mal 50 Euro, sonst impfe ich mich nicht. Also ich meine, die Abwrackprämie, das kennen wir ja auch noch von vor, ich weiß nicht, wann das war, 10 Jahren, 12. Also ohne eine gewisse finanzielle Unterstützung, die es ja nicht nur für E-Mobilität lange Zeit immer ordentlich gab, sondern halt eben auch für die Heizungsumstellung, wird es vermutlich nicht gehen, schätze ich mal.
Ja, und ich habe auch gar keine Angst, dass wir da allein gelassen werden. Ich habe das Gefühl, wir werden überhaupt nicht mehr allein gelassen. Also gerade so die normal besser Verdienenden, haben wir irgendwelche Nachteile gehabt? Ich hatte, glaube ich, mal 2 Monate eine höhere Stromrechnung. Mhm. Und ja, das Benzin, dann gab es aber gleich die Bremse. Und dann wird das eingefangen und dann wird dies eingefangen. Und ich weiß schon, Inflation ist schrecklich, Lebensmittel sind wahnsinnig teuer geworden. Ich bin ja total froh, dass ich mir das leisten kann. Und viele können sich es nicht leisten. Aber gerade so, ich hätte schon Bock, mal noch ein bisschen mehr zu bezahlen, weil ich ja weiß, wofür. Aber es wird immer gleich wieder so abgefangen und... Wir werden so betüdelt von allen Seiten.
Fühlst du dich, ach so, das ist so ein bisschen der Nanny-State. Also ja,
irgendwie schon.
Das finde ich auch sehr lustig. Moderatorin,
komisch, sich darüber zu beschweren.
Moderatorin vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschwert sich darüber, dass sie der Staat ihr zu viel abnimmt. Gefällt mir sehr gut.
Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ja.
Ich will auch mal ein Opfer bringen.
Verstehe, finde ich auch total gut
und mich dann drüber
und
beschweren oder so, ich weiß es nicht. Was fordere ich? Ich rede mich um Kopf und Kragen.
Ich finde den Begriff Wärmepumpen übrigens so schön. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich habe eine 30-jährige Fitnessstudio-Vergangenheit. Wärmepumpen. Ich schwimme mich einfach rein. Bizeps, Trizeps, Latissimus und dann wird dir schön warm. Dann machst du mal 2 Stunden im Gym, da wird dir warm. Aber das ist alles irgendwie, naja, gut.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Also zumindest für Sarah Wagenknecht. Spiegel-Umfrage. Wagenknecht-Partei könnte auf großen Zuspruch bei AfD-Wählern hoffen. Linken Politikerin Sarah Wagenknecht überlegt, eine neue Partei zu gründen. Wählerpotenzial gäbe es vor allem bei der Anhängerschaft von AfD, der Linken, Gedankenstrich, und in Ostdeutschland. Hm. Ja, also das Meinungsforschungsinstitut CIVEI hat das für den Spiegel herausgefunden. Und wir haben das ja mitbekommen, Sarah Wagenknecht liebäugelt mit der Gründung einer neuen Partei. Und der Erhebung zufolge können sich 25% der Bevölkerung grundsätzlich auf jeden Fall oder eher vorstellen, eine Wagenknecht-Partei zu wählen. 67% antworten ablehnend. Am größten ist der Zustimmungswert bei der Anhängerschaft der AfD. 64% bejahen hier die Frage. Bei der Wählerschaft der Linken sind es 53%. Und die Zustimmung ist in Ostdeutschland etwa doppelt so hoch wie im Westen. So, da frage ich natürlich jetzt unsere Ostbeauftragte Julia Menger.
Wo ist sie? Ach so, ist sie nicht.
Die das Sentiment der Ostdeutschen ja am besten kennt und mir jetzt sagt, wie sehr du persönlich entflammt bist für eine für eine Wagenknecht-Partei.
Also ich muss sagen, seit ich auf dieser Demo war, wo es so schön geregnet hat und so viele Menschen waren, da bin ich jetzt vollends überzeugt. Nee, Ostdeutschland, ja, das tut mir immer so leid, ist der Moment auch mal wieder zu sagen, dass hier nicht nur potenzielle Wagenknecht-Wähler
wohnen. Das eine Ostdeutschland, ne?
Ja. Ja, hier wohnen so viele, sehr viele gescheite Menschen. Und auch Menschen, die nicht lieber in der DDR wohnen würden, als in der BRD, wie Wagenknecht ja auch in einem Interview mal gesagt hat. Ich weiß gar nicht, ob sie das noch so, ob sie da immer noch dabei ist. Da war sie noch sehr jung.
1994 war das, ne? Ja. Das war natürlich auch so eine Phase, das muss man sagen. Also sie ist ja auch Freundin der Zuspitzung. Und man muss dazu sagen, das war ja auch, ich glaube, die Hochphase des totalen Frusts im Osten über die vermeintlich blühenden Landschaften, die es dann so auch nicht gegeben hat. Also diese Polemik würde ich ihr jetzt nicht zwingend sofort um die Ohren hauen wollen.
Bist du der Ostexperte, siehst du? Also mein Wahlkreis ist ja einer, Leipzig 2, der dafür gesorgt hat, dass die Linke überhaupt noch im Bundestag sitzt. Ne? Und Sören Pellmann ist der Abgeordnete, der da gewählt wurde direkt, nicht von mir, kann ich an dieser Stelle mal sagen, aber der ist ja, war ja auch bei der Wagenknecht-Demo. Der ist ja mit dem Zug von Leipzig dahin gefahren, ist total begeistert. Und so ganz von außen betrachtet, auch so aus einfach so aus der Beobachterperspektive denke ich mir eher, die Linkspartei ist doch damit dann am Ende, wenn das wirklich passieren sollte.
Ja, ja.
Weil
ja, ja.
Um die AfD mache ich mir jetzt keine Sorgen, aber die Linke, die eh schon zerfetzt ist in tausend verschiedene Splittergruppen.
Ja.
Das wär's doch dann gewesen für die, oder?
Ja, mir tut's ja um die Linke, ich weiß gar nicht, ob man das öffentlich so sagen darf, aber durchaus ja auch leid, weil ich da bei der Linken auch ein paar ganz gute Leute sehe, auch auf der Berliner Ebene beispielsweise. Fände ich bedauerlich. Ich schließe mich dir an, was die AfD angeht. Da wiederum fände ich es offen gestanden gar nicht so verkehrt. Also gerade wenn ich so auf die Wahlen in Richtung Thüringen und Sachsen blicke, wenn ich mir vorstelle, dass du so eine Sarah Wagenknecht hast, die einfach dafür sorgt, dass so eine AfD sich aufsplittet, das wäre jetzt nicht ganz so verkehrt. Aber das zeigt natürlich auch, dass diejenigen, die behaupten, dass die AfD ausschließlich nur von Rechten gewählt wird, so ganz richtig damit ja auch nicht liegen. Denn du siehst ja anhand der Zustimmung für eine etwaige Wagenknecht-Partei ja vor allem ein großes Protestwählerpotenzial.
Das ist halt dieser ostdeutsche Reflex, um es mal schön zu verallgemeinern, immer so genau anderer Meinung zu sein. Mhm. Und das lässt sich vielleicht geschichtlich super gut erklären. Es gab jetzt auch wieder dieses Buch von dem Leipziger Germanistikprofessor.
Oschmann.
Super gut, auch wenn es natürlich sehr steile Thesen sind.
Super Text von Cornelius Pollmer in der Süddeutschen Zeitung bezüglich dieses Buches. Wahnsinnig lustig.
Auch echt unterhaltsam, finde ich, Interviews mit ihm zu lesen. Aber es ist natürlich, lässt sich alles erklären, ist irgendwie aber auch peinlich. Immer so, wir sind dagegen und jetzt ist das die gängige Meinung, die Mainstream-Meinung und wir sind aber anderer Meinung. Und also
ja.
Ich würde mich bei Wagenknecht ehrlich gesagt am liebsten auf Plan B konzentrieren, den sie ja auch angedeutet hat. Rückzug aus der Politik und Bücher schreiben.
Ach ja.
Vielleicht kann hier ein großer Verlag einspringen und ihr einen Deal anbieten.
Naja, also ich meine, sind wir ehrlich, also sollte Sarah Wagenknecht sich aus der Politik zurückziehen und Bücher schreiben, dann wird sie natürlich trotzdem in jeder Talkshow sitzen. Im Grunde genommen ist sie ja ohnehin ein Solitär. Sie ist ja für sich genommen eigentlich eine zweibeinige Protestbewegung. Und wenn sie Bücher schreibt, so als, was weiß ich, so weiblicher Peter Hane oder irgendwo so zwischen Sarrazin und Margot Gessmann, natürlich wird die immer eingeladen werden, weil Talkshow...
Wir werden die nicht los,
nee.
Meinst du?
Ach, ich habe da auch offen gestanden gar kein großes Problem mit, solange man in einer Runde Menschen hat, die ihr rhetorisch gewachsen sind und ihre Thesen entsprechend kontern. Also da muss ich zugeben, da habe ich schon bedeutend langweiligere Leute mit vielleicht klügeren Gedanken sitzen sehen. Ich finde das alles, mir ist das auch immer alles vergleichsweise wurscht. Also ich kriege da nicht Schnappatmung, wenn die da sitzt.
Du wohnst ja nicht in Sachsen.
Nee, das ist richtig. Das
deswegen stimmt, ist es dir wurscht.
Das stimmt. Das, ja, wobei ich zugeben muss, wenn ich, weil wir ja gerade drüber sprechen, wenn ich auf die Zahlen in Sachsen und in Thüringen blicke, der AfD zuvorderst, dann wird es mir natürlich schon anders, weil Themen, die wir dann jetzt im Zusammenhang mit Berlin gerade hatten, was ist das Wählervotum, hat nicht die stärkste Partei, die Wahl gewonnen hat, nicht auch automatisch das Recht darauf, die Regierung zu bilden. Das wird noch interessant werden im nächsten Jahr, wenn Björn Höcke damit 32% durchs Ziel geht und aus seiner Warte völlig zu Recht sagt, ja Freunde, da ist ja wohl das Votum ganz eindeutig, wer hier Ministerpräsident werden soll und da dürfen sich im Bundesrat die Leute jetzt schon mal auf mich freuen.
Da sagen wir aber gleich, nein, das ist nicht so, dass die stärkste Partei unbedingt die Regierung bilden muss, weil alle anderen Wähler, alle anderen Parteien in der Mehrzahl sind und diese Partei nicht gewählt haben. Das muss man ja auch immer wieder erklären. Auch es gibt ja auch tatsächlich mehr Ostdeutsche, die keine AfD-Wähler sind, als andersrum. Auch wenn das dann gerne immer anders dargestellt wird.
Tut immer wieder mal ganz gut, das auch mal zu erwähnen. Es wird ja gerne mal vergessen. Ja.
Das ist meine Aufgabe. Habe ich mir zur Aufgabe gemacht.
Sehr gut.
Das gibt's doch gar nicht.
Diabetesmittel bietet guten Schutz vor Long-Covid, das berichtet die FAZ. Metformin ist ein Wirkstoff, in dem viele eine Art Wundermittel sehen. Es hilft Menschen mit Typ-2-Diabetes dabei, ihren Zuckerhaushalt zu regulieren und verhindert bei ihnen Folgeerkrankungen wie Schlaganfälle und Herzinfarkte. Bei Übergewichtigen wird das Mittel in jüngster Zeit auch als Abnehmhilfe eingesetzt, weil es das Hungergefühl unterdrücken kann. Da ist es mir zuletzt auch begegnet. Also jetzt nicht, dass ich es direkt selbst benutzt habe.
Sieht wahnsinnig gut aus übrigens. Hast du abgenommen?
Vielen Dank. Ich jage mir täglich eine von diesen Spritzen rein. Die kosten ja offensichtlich 1000 Euro pro Spritze. Elon Musk und so, das ist das Geheimnis seiner Schönheit. Mhm. Vielleicht hat er diese Spritze zuletzt aber auch ein bisschen zu häufig direkt ins Gehirn eingeführt. Das könnte das ein oder andere Verhalten erklären. Und diese Spritze, beziehungsweise nicht die Spritze, sondern in dem Fall ein Medikament, aber halt eben mit dem Wirkstoff Metformin, das könnte tatsächlich bedeuten, dass die Folgeerscheinung von Long-Covid, das ist ja immer eine wenig besprochene, aber doch nicht gerade unterrepräsentierte Krankheit. Ungefähr 10% aller Corona-Patienten haben das. Das ist ja echt eine stabile Zahl. Und innerhalb der Forschung hat man festgestellt, dass das offensichtlich einen signifikanten Einfluss gab. Allerdings muss man dazu sagen, war die Gruppe der Probanden waren auch immer Menschen, die aufgrund eines Übergewichtes ein deutlich erhöhtes Risiko für Long-Covid haben. Das sei noch dazu gesagt.
Das habe ich gelesen und dann dachte ich, ach so, die haben dann mit dem Medikament abgenommen und dadurch war Long-Covid dann wieder weg. Also ob das jetzt so ein richtiges Wundermittel ist, weiß ich auch nicht. Es wäre natürlich wunderbar.
Ja.
Und dann könnten ja auch die ganzen Stars in Hollywood sagen, ach so, ich nehme das ja nur, damit ich keinen Long-Covid mehr habe. Ah. Nicht, um hier 10, 20 Kilo abzunehmen. Weil so. Das ist ja wirklich Wahnsinn, wie die alle abnehmen gerade.
Ja. Irre, Hammer. Oder?
Achso, es gibt Nebenwirkungen auch von Metformin, habe ich mal rausgesucht, bevor wir uns ja jetzt alle die Tabletten oder Spritzen bestellen. Laktatazidose, 50% Sterblichkeit. Es fängt an mit Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, Hyperventilation, Unruhe und Bewusstseinstrübung. Also so ganz ohne ist das Medikament dann auch nicht.
Das ist die Nebenwirkung, okay. Dann kannst du auch gleich Long-Covid kriegen.
Das oder das?
Ja.
Ist die Frage.
Ja. Mhm. Also ich stelle mir gerade vor, dass Karl Lauterbach, der ist ja immer ein Gesundheitsminister, der benutzt das natürlich auch. Und hat dann nächstes Jahr Meseberg, die haben ja wahrscheinlich auch einen Pool da, kommt er halt einfach mit so einem knallharten 8-Pack. So, ja, ich habe also panische Angst, habe ich da so vor Long-Covid. Ich habe das hier Metformin, spritze ich mir jeden Tag und ist dann aber die ganze Zeit natürlich immer am Flexen und so. Herrliche Vorstellung. Karl Lauterbach so mit seinen 61 Jahren halt einfach mit 8-Pack da in Badebuchse. Fantastisch.
Vielleicht sehen die dann ein bisschen happier auch aus auf dem Abschlussfoto. Da wurden ja Analysen gemacht im Netz gestern, wer wie guckt.
Ja.
Und fasst Lindner Baerbock da irgendwie komisch an, weil der den Arm so drüben hat. Ach so. Und Özdemir guckt, glaube ich, in die Luft. Und alle schauen so ein bisschen, als hätten sie ein Trauma von diesen zwei Tagen Meseberg.
Ja.
Also spaßig war es, glaube ich, nicht.
Ja, stimmt. Ich fand nur Olaf Scholz ganz toll. Also er grinste dann ja so schlumpfig, als er sagte, ich habe einen Schneeball geworfen. Das ist so ein bisschen das Neue, ich habe eine Wassermelone getragen, oder?
Ja, wer ist denn dann sein Johnny? Wer ist denn sein Pendant? Weil die Wassermelone hat ja Baby getragen. Du triffst ja auf eine Dirty Dancing-Expertin.
Ja.
Lindner?
Ich fand, wir hatten da auch wieder unseren deutschesten Moment, als Olaf Scholz sagte, er hatte einen Schneeball geformt und geworfen, aber er hat auf niemanden geworfen, weil er sagte so als Bundeskanzler, ich denke, ist er so doof oder was, ey, sag mal doch nicht, ich habe auf niemanden geworfen, sagst du, ich habe das Ding dem Habeck an den Hinterkopf gezimmert, volle ja, Lotte oder
seine
so.
Seine hässliche rote Turnhose.
Ja, oder irgendwie.
Kann er wohl nicht wahr sein.
Genau, da hätte Olaf Scholz so sagen können, was rennt der Hayopeide auch in seiner roten Buchse rum, ist doch kein Wunder, dass das komplette Kabinett natürlich alle auf Robert.
Genau. Während ich hier im Dreiteile diesen Schneeball forme, warum zieht er sich nicht ordentlich an? Er hätte ja auf irgendeine Statue da im Mesebergpark schmeißen können. Aber nein, am Ende hat er ihn so, wahrscheinlich so fallen gelassen. Es gibt ja kein Video, oder? Wie er schießt, so wie er formt.
Nee.
Wahrscheinlich hat er ihn dann so hingelegt.
Ja, das kannst du doch nicht, jetzt mal ernsthaft, kannst du doch nicht machen. Ey. Du kannst doch nicht als Bundeskanzler des deutschen Volkes, kannst du doch nicht einen Schneeball formen und ihn dann weglegen. Also,
ja,
weiß
aber so
ich
sind,
nicht.
Aber so ist es halt. Das ist ein bisschen langweilig.
Ganz ehrlich, wenn ich das Social-Media-Team vom Bundeskanzler wäre, ja, oder ich wäre Raphael Brinkert, der die SPD berät, dann hätte ich doch gesagt, pass mal auf, gleich kommt das Kamerateam, um 14.57 Uhr, da schaffst du mir einen Typen ran, der so irgendein Opa da aus Brandenburg, der so ein bisschen aussieht wie Putin und dann kommt Scholz um die Ecke, nimmt den Schneeball und dann zimmert er das dem Opa volle Lotte vor den Kopf, den gibst du 500 Euro, dann sagst du, du gehst da zurück in dein Dorf und dann sprechen wir nicht mehr rüber. Ey, was du für fantastische Bilder hättest. Ey, die britische Sun, die Daily Mirror, die würden ausrasten, wenn sie da im Ausland, aber nein, alles muss man selber machen. Wirklich, ich bin bitter enttäuscht. Wieder mal.
Ja, aber dann hätte Wagenknecht recht gehabt, weißt du? Dann hätten wir Krieg.
Die unbequeme Meinung.
Leni Klum, Instagram-Rüge von Opa Jünter. Sorgt bei Fans für Verwirrung. Fantastisch. So, jetzt kommen wir endlich mal zu den vernünftigen Themen des Tages. Also es ist folgendermaßen, Leni Klum hat offensichtlich ein Instagram Post abgesetzt, sagt man ja. Und sie hat ein Hautpflegeprodukt beworben, das offensichtlich Wunder wirkt im Bereich des Anti-Aging, weshalb sie, in Klammern, 18 Jahre alt, immer noch jung und frisch aussieht. Und da gab es natürlich den einen oder die andere, die gesagt haben, naja, muss das denn sein? Und dann hat sie das offensichtlich alles auf Englisch beworben und dann meldete sich in der Instagram-Kommentarleiste auch Opa Günther und der schrieb aber unter das Bild, ja, sag mal, schön wäre, wenn du auch in Deutsch posten würdest. Das finde ich, toll. Oder? Toll.
Das ist ein guter Opa-Move. Ja, das ist ein super Opa-Move, oder? Das zu sagen, mein Opa wollte auch immer nie was im Haus haben. Keine Produkte, wo nur was auf Englisch drauf stand. Und da fällt einem erstmal auf, dass man kein Shampoo, kein Duschbad, keine Zahnpasta verkaufen kann. Das ist alles, steht auf Englisch drauf. Der war da auch total anti.
Ja.
Aber mein Opa war nicht bei Insta. Der Vergleich hinkt so ein bisschen. Vielleicht haben die das auch extra gemacht. Ich traue das der Familie Klum durchaus zu, dass Opa da was drunter kommentiert, damit dann, weil jetzt stürzen sich ja alle auf den Opa, die sich vorher auf Leni gestürzt haben wegen der Antifaltencreme. Und dann gibt es Interaktion. Du weißt es doch, als Influencer, das ist doch gut.
Ja gut, ich meine, wenn einer im öffentlichen Raum, also einer so mit Ende 70, junge Mädchen belästigt, dann ist es für gewöhnlich, Deutschland sucht den Superstar. Insofern ist es ja auch mal ganz schön, wenn auch mal andere Männer um die 70 nochmal... Ich glaube, das Problem liegt ganz woanders. Günther Klum hat ja über Jahre hinweg, sobald die jungen Frauen Germany's Next Topmodel erfolgreich abgeschlossen haben, also so die ersten 2 bis 8, die waren danach ja bei Günther Klum, hatten sie also Knebel, also sie waren,
also
wie soll ich das sagen? Sie wurden von ihm gemanagt.
Er hat sie gefördert.
Ja. Und was Günther Klum natürlich nicht wissen kann, ist, dass man im Ausland Englisch spricht. Denn wenn du bei Günther Klum Model warst, dann ging es ja meistens nicht über die Aachener Printennacht oder Reklame für Froschreinigungsmittel im dann doch eher deutschsprachigen Raum hinaus. Woher soll Günther Klum wissen, dass man als Model theoretisch auch im englischsprachigen Raum reüssieren kann? Und ich glaube, das hat ihn zutiefst verstört.
Aber seine Enkelin kennt er doch. Der kennt doch seine Enkelin, die in den USA komplett aufgewachsen ist.
Ja, aber die haben ja, glaube ich, nicht mehr viel Kontakt.
Ist der dement?
Aber weiß nicht. Also ich glaube, da ist wirklich das... Ich
weiß nur über die Kaulitz-Seite der Familie total Bescheid. Ja. Weißt du, da bin ich ja großer Fan von allen Interna, die da ausgeplaudert werden in diesem Podcast da drüben. Und deswegen, da kommt Leni aber selten drin vor.
Ja.
Und der Opa Günther komischerweise gar nicht.
Ja, den haben sie.
Genau.
Ja, das ist eine andere Form von Demenz. Nicht er ist vergesslich, sondern alle anderen haben vergessen, dass es ihn gibt.
Ja, und dann muss er bei Insta kommentieren.
Er wird geghostet. Opa wird geghostet. Ne?
Shit.
Unterm Radar.
Ich zitiere gern das Mindener Tageblatt. Gerrit Kling gewinnt Schlittenhunderennen auf Usedom. Nee, Julia, bitte jetzt nicht so. Das ist eine ernste Sache. Es geht hier um die Welthungerhilfe. Da haben viele Prominente bei dem Schlittenhundenrennen Geld gesammelt. Und Gerrit Kling und ihr Kollege Hendrik Durin, die haben die Promi-Durchläufe des Schlittenhunderennens Baltic Lights auf Usedom gewonnen. Also mit einer Zeit von 2:43 hat sie die schnellste Promi-Runde hingelegt. Und da sage ich doch mal, also das ist doch absolute Klasse. Toll.
Ich habe so viele Fragen. Ich habe erstmal eine Korrektur, es heißt Usedom.
Habe ich Dom gesagt?
Usedom, aber weil du es vorgelesen hast wahrscheinlich.
Ja, und weil so, wir waren ja gerade noch so international. Außerdem habe ich mal als Autor für The Dome gearbeitet, deswegen ist er Usedom.
Usedom.
Mad Max Beyond Usedom. Ne?
Was sind denn Promiläufe beim Schlittenhunderennen und warum findet es auf Usedom im Sand statt?
Weiß ich auch nicht.
What? Haben wir einen Trend verpasst, Micky? Müssen wir uns da auch mal anmelden?
Ja, ich glaube ja.
Soll ich meinen Hund mitbringen?
Also aus meinen...
Ich bin schon ein bisschen älter, aber...
Bei mir muss man ja aufpassen mit meinen komischen Haaren und meinem komischen Aussehen, dass sie mich nicht vor den Schlitten spannen, ne? Dass ich da nur einmal zu... dass sie diese... Guck mal, diesen komischen Rauerdackel, den spannen wir da jetzt mal... Den spannen wir jetzt mal...
Ich dachte eher Husky.
Ja. Ja, naja. Ja, man weiß es nicht. Also aus mir, und das sage ich jetzt hier, Julia, weil du öffnest ja mein Herz, da spricht natürlich wahnsinnig viel Neid raus, weil ich für solche Dinge halt einfach keine Einladung bekomme. Also ich stehe jeden Morgen am Briefkasten und gucke nach, da kommt ja nichts. Also keine Einladung zum Promi-Schlittenhunderennen. Ich darf einmal im Jahr bei Kicken mit Herz mitmachen. Für das Kinderherzzentrum hier in Hamburg-Eppendorf. Das ist eine fantastische Veranstaltung. Da darf ich dann so mit Leuten Fußball spielen, so wie Bjarne Mädel, Olli Dittrich oder so. Oder auch mal so ein paar alte HSV-Grannen. Die laden mich ein. Aber halt eben auch, weil Tom Mier, der Veranstalter, einfach ein sehr weiches Herz hat und ich ab und zu in Hamburg da vor dem Café rumlunger und die Leute abfange. Aber ansonsten ist da nichts. Keine Musical-Premiere, nichts. Nichts. Wo doch jeder weiß, ich wäre gerne dort.
Henry Maske war da. Ja. Jan Hofer war da, Wolfgang Lippert sogar war da. Und bei den zwei Schauspielern, die du gerade vorgelesen hast, wie hier sehe, Gerrit Kling und Hendrik Durin, muss ich mal googeln, wie bei allen deutschen Schauspielern, wie die aussehen.
Ja.
Ich kenne sie aber vom Sehen her.
Also Hendrik Durin sieht sehr, sehr gut aus. Also das ist so, Hendrik Durin ist die Kategorie, wenn du für Veranstaltungen oder ein Drehbuch Henning Baum im Kopf hast und der es aber finanzmäßig überrissen hat, dann kommt Hendrik Doreen ins Spiel. Und ich sehe den da auch auf diesem Schlitten da auf Usedom mit freiem Oberkörper. Also da, das ist ganz klar. Toll.
Aber dieses Sand, da will ich nochmal drauf zurückkommen, Sand für Schneeersatz. Also sehen wir bald den Biathlon nicht mehr aus Thüringen oder aus, was, wo ist das sonst? Ich gucke das keine Ahnung, sondern von der Ostsee? Ist das eine neue Idee?
Halte ich für absolut realistisch. Ich frage mich halt immer nur, wenn da doch sowieso die schon beim Schlittenhunderennen. Ich warte da, Usedom, habe ich immer panische Angst, dass jeden Moment Kai Diekmann aus dem eiskalten Wasser steigt, nackt. Und in dem Moment, so wie in Schaltenhessen bei Ben Hur, einfach so einen Schlitten übernimmt und sagt, hier, geh mal beiseite, ich mach das jetzt. So.
Na, das wäre doch super.
Der wartet doch das ganze Jahr da immer, der ist eigentlich nur noch dann im Eiswasser unterwegs.
Ich dachte, da sind nur nackte Ossis auf Usedom.
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich sehe schon, wir kommen hier nicht weiter.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Betrifft FC Bayern gegen PSG. Ich freue mich auf das Spiel. Es gibt so wenig, auf das man sich freuen kann. Das Wetter ist schlecht. Die Bilder aus der Ukraine sind deprimierend. Da blinzelt wie die Sonne. Bayern gegen PSG. Paris Saint-Germain. Da ist Kylian Mbappé, der tollste Spieler der Welt. Wie kann man diesen Wunderspieler, der wie ein ganzes Ballett spielt, stoppen? Wie kann man ihn in eine Flasche stecken, in der er wie eine gefangene Biene herumsaust? Wie stark ist der FC Bayern? Verliert Nagelsmann, der Trainer vom FC Bayern, seinen Job? Es tut so gut, nicht an die Bilder in der Ukraine zu denken. Was für ein schöner Kampf auf dem grünen Rasen. Es geht ums Dribbeln, links, rechts, täuschen. Ach, wie schön wäre die Welt, wenn der Fußball regieren würde. Herzlichst, ihr Franzose, wo ich sage, okay, Katar, anyone? Alle schon einfach komplett vergessen.
Aber alles mit allem verbunden.
Toll, herrlich. Oder? Toll. Wie eine Biene in der Flasche herumsausen.
Wird das von diesem Chatprogramm mittlerweile geschrieben, eigentlich die Kolumne?
Das ist richtig.
Oder ist das wirklich noch, sind das Gedanken aus einem Hirn, aus einem menschlichen Hirn?
Es ist Chat-GPT, aber auf einem alten Commodore Amiga. Ach, ist das toll. Oh Mann, ey. Am Freitag bin ich auf der Lit Cologne, auf der Bühne. Das ist schön, ja.
Und liest Wagner-Texte vor.
Unter anderem. Sind dann meine persönlichen Schön. Wagner-Festspiele. Julia, wir haben es hinter uns. Ich möchte dich am Weltfrauentag nicht Wunderbar. Länger behelligen, möchte dir aber sagen, dass es schön war, dich wieder bei uns zu Gast zu haben. Und ich möchte dich dazu animieren, schneller wiederzukommen.
Ja, lad mich ein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für diese großartige Unterhaltung. Viel besser als schlafen.
Ja.
Ist das? Und Happy Frauentag, auch dir.
Vielen Dank.
Wir feiern zusammen.
Das machen wir. Wie schön, dass wir den Frauentag zusammen beginnen konnten.
Prösterchen.
Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.
Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.